Hallo und willkommen zurück zu OG, unser aller Podcast hier an der Hochschule Offenburg. Mein Name ist Anton Kawat und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn heute habe ich einen besonderen Gast, den ich jetzt einmal bitten würde, sich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Werner Meurer, Geschäftsführer der Highwin GmbH in Offenburg, ehemaliger Absolvent, leider schon lange her, hier der Hochschule Offenburg, habe hier Maschinenbau studiert und mache ja seit 1990 was anderes als studieren.
Genau, das ist ja schon mal ziemlich spannend, wie das Leben nach der Hochschule jetzt so aussah für Sie konkret und wie es weiterging, wollen wir gleich noch besprechen. Aber erst würde ich kurz ein Quickfire-Fragenspiel mit Ihnen spielen, wo es einfach darum geht, Sie einmal kurz schnell kennenzulernen. Ich sage einfach einmal kurz eine Frage, sowas wie Alter und dann einfach spontan und schnell antworten.
Das weiß ich.
Gut, dann legen wir direkt los mit Alter.
60.
Fachrichtung.
Maschinenbau.
Drei Hobbys.
Familie, Firma, Technik.
Buch, das jeder gelesen haben sollte.
Ich bin dann mal weg.
Lieblingsfilm.
Ach du lieber Himmel. Kann ich das nachreichen?
Ja, wir können gleich nochmal drauf zurückkommen. Lieblingssong.
Lieblingssong. Robbie Williams, Feel.
Die drei wichtigsten Dinge in Ihrem Leben.
Meine Frau, meine Kinder, meine Familie, nee, das ist ja schon die Familie, meine Firma.
Anzug oder lieber locker gekleidet?
Beides.
Wer ist Ihr Vorbild? Das ist die schwierigste Frage.
Meine Mutter.
Alternativer Berufswunsch?
Stell mal zurück, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Okay, Lieblingsgetränk?
Gin Tonic.
Go-To-Essen zu Studentenzeiten?
Go-To-Essen?
Ja.
Gab's damals nicht.
Gab's damals nicht?
Nee, Kantine hier.
Okay. Was war da vielleicht das Lieblingsessen in der Kantine?
Eigentlich immer das, was es gab. Das war immer irgendwie gut.
Okay. Gute Zeiten.
Ja, meckern konnte man damals auch, aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Am Ende bin ich am Leben geblieben. Und unsicher habe ich privat mehr Mist gegessen, wie in der Kantine hier.
Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall. Ist Ihnen noch was eingefallen zu Lieblingsfilmen? Vielleicht auch so ein Genre einfach?
Genre, ein Stück weit französische Filme.
Okay. Sie sind ja jetzt nicht nur Geschäftsführer von Highwin, sondern auch Leiter des Kuratoriums bei uns und Mitglied im Verein der Freunde und Förderer. Was heißt das, diese Position inne zu haben? Oder was bedeuten das? Was machen diese Vereine vielleicht überhaupt so?
Also erstmal als Mitglied des Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule, das für mein Dafürhalten gehört sich das so, dass man dort Mitglied ist, insbesondere wenn man hier am Ort tätig ist, weil der Verein unterstützt Studierende, sorgt dafür, dass das ein oder andere gemacht wird, was aus irgendwelchen Töpfen nicht gemacht werden kann, hat dort sicherlich auch eine soziale Aufgabe und vernetzt. Von der Seite kann ich das jedem, der vielleicht nicht gleich nach der Bachelorarbeit oder so, nur empfehlen, einfach Mitglied zu werden. Ist nicht teuer, aber gehört für mich dazu, dass man die Stätte, an der man was gelernt hat, an der man vielleicht auch zu dem geworden ist, was man ist, ein Stück weit unterstützt. Kuratorium, tolle Geschichte, auch eine ganz, ganz hervorragende Idee. Das Kuratorium als Bindeglied zwischen Hochschule an sich und Industrie, Stichwort Vernetzung, Stichwort wie macht ihr das, Stichwort voneinander lernen. Die Hochschule erzählt, was sie tut, was sie plant und die Industrie und Gewerbe oder die Mitglieder, die ja hier alle aus Betrieben der Ortenau und so weiter kommen, von Medien bis Maschinenbau, fragen und sagen vielleicht auch, was sie gut finden und was sie nicht so gut finden und geben vielleicht auch ganz klein wenig die Richtung vor. Sehr, sehr sinnvoll, dass eine Hochschule nicht, das meine ich gar nicht negativ, im eigenen Saft, das tut sie nämlich nicht, sondern einfach vernetzt bleibt. Und davon haben beide was, sowohl Hochschule als auch der Rest der Betriebe. Und da meine ich alle, weil am Ende ist die Hochschule ein Dienstleister für die Region und stellt ja toll ausgebildete Menschen zur Verfügung.
Und dann ist das Kuratorium quasi die Verlinkung zwischen den Firmen, die sagen, was sie wollen, was brauchen oder was Sinn macht.
Wenn Sie so wollen, ist das ein Austausch. Ja? Ich meine, wenn die Hochschule fragt, ja, brauchen wir einen Studiengang XY, dann wird da ja sich viel Gedanken drüber gemacht, wo geht die Zukunft hin, was brauchen wir hier am Standort. Der Ortenau-Kreis ist ja heute nicht mehr der vor 30 Jahren war. Da hat sich auch viel verändert. Und dort den Austausch zu bringen und zu gucken, was fühlen denn die Menschen von der Zukunft, was geht da, nehmen sie KI und so weiter. Ja, da ist ja schon vor vielen Jahren an der Hochschule vorgedacht worden und das auch nach Rücksprache und Austausch mit den Betrieben, die sowas einsetzen. Das Kuratorium hat jetzt nicht eine Aufgabe, irgendwie ein Korrektiv oder so zu sein, sondern einfach den Austausch. Weil am Anfang steht immer ein Austausch und am Ende steht eine Entscheidung. Und die Entscheidung muss die Hochschule treffen. Aber das auf eine breite Basis zu stellen, das ist, so denke ich, die Hauptaufgabe. Und das war auch die Idee, die man hatte, als das Kuratorium gegründet worden ist.
Können Sie vielleicht sagen, was momentan so ein Thema zwischen dem Kuratorium und der Hochschule ist?
Natürlich ein Stück weit Studierendenzahlen. Ja, alle kämpfen mit rückläufigen Studierendenzahlen. Wir überlegen uns, die Hochschule macht sich da tut sicher mehr Gedanken als das Kuratorium, aber wir überlegen uns natürlich, wie können wir denn den Trend vielleicht sogar umdrehen, dass die Hochschule Offenburg im Gegensatz zu anderen wachsende Studierendenzahlen hat. Weil wenn wir das nicht gebacken kriegen, können wir für die Region nicht die erforderlichen Fachkräfte ausgebildet zur Verfügung stellen. Das tut uns ja allen nicht gut. Wir brauchen ja an jeder Ecke von A bis Z irgendwelche toll ausgebildeten jungen Menschen. Und dafür lohnt es sich zu sprechen.
Was wäre vielleicht so eine Maßnahme, die das Kuratorium jetzt zum Beispiel der Hochschule vorschlägt oder eine Idee, die das Kuratorium der Hochschule gibt, um dieses Ziel zu erreichen?
Sagen wir so, wir als Kuratorium machen jetzt nicht direkt Vorschläge in Richtung. Ja, wir fragen, wie macht ihr das? Was habt ihr dort für Ideen? Und dann muss ja die Hochschule selber diese Schritte einleiten. Wir können ja nicht sagen, jetzt macht mal den Studiengang XY. Vielleicht haben wir eine tolle Idee dort und die wird weitergesponnen. Da ist, glaube ich, die Hochschule gut unterwegs in den Dingen, die sie treibt. Ob das jetzt unterschiedliche Themen sind, wie gestalten wir die Hochschule, sodass sie eben auch ein Zuhause für die Studierenden bietet. Welche Studiengänge kommen neu? Das sind natürlich andere Gremien, die sich darüber Gedanken machen. Aber darum geht es letztlich, eben den Austausch. Und da hat es nicht so sehr das Thema los, mach mal, sondern eher über den Austausch zu erfahren, warum. Ja, warum glaubt das Kuratorium, dass wir in irgendeine Richtung gehen könnten? Was denkt die Hochschule dazu? Und da ist der Austausch richtig gut.
Okay. Was würden Sie denn dann Absolventen, also sagen wir mal für alle Leute, die jetzt gerade ihren Abschluss gemacht haben oder alle Leute, die bald ihren Abschluss machen werden, was würden Sie denen denn mitgeben? Vielleicht gerade in Bezug auf eine eventuell fortbestehende Verbindung mit der Hochschule?
Also erstmal fertig machen und dann was anderes tun. Ne? An der Hochschule mal Haken dahinter setzen und arbeiten in den Job, in den man geht. Und dann nicht jeden Tag an die Hochschule denken, das kann ein Jahr warten. Ja, erstmal. Ja. Was ich empfehlen würde, also was ich vielleicht nicht empfehlen würde, wäre so diese, keine Ahnung, ich gehe mal ein Jahr auf Reisen und mache einen auf Sabbat nach der tollen Ausbildung. Ich würde eher empfehlen, direkt dann anfangen zu arbeiten, sich aber das Thema Ausland vielleicht schon noch ein bisschen auf der Liste zu halten. Wenn man das während dem Studium nicht machen konnte, ins Ausland zu gehen, was ein Fehler ist für mein Dafürhalten, sollte man das vielleicht danach noch ein bisschen auf der, darf ich sagen, Bucketlist haben, was jetzt nicht nach Jobhopping oder sowas klingen soll, sondern eher Horizont erweitern. Wobei ich da glaube, dass die jungen Menschen heute das schon deutlich besser konnten, als wir das damals, weil es ist üblich, dass wir alle Englisch sprechen. Es war damals nicht üblich. Es ist üblich, dass man mal weit im Ausland war. War damals nicht üblich, war selten, oder? Viel, viel üblicher Auslandssemester. Was ich viel, viel mehr empfehlen würde, vor dem Ende des Studiums wieder das hinten ranzuschieben, weil das einfach auch Horizont erweitert und vielleicht auch das Anknüpfen ermöglicht, in einem Unternehmen anzufangen, was vielleicht auch im Ausland unterwegs ist oder gleich ins Ausland gehen. Ich weiß, für viele kommen wieder zurück, das ist auch gut so.
War das bei Ihnen so? Haben Sie das gemacht? Haben Sie einen Auslandsaufenthalt im Studium gehabt oder waren Sie arbeitstechnisch also ich weiß, dass Sie inzwischen arbeitstechnisch auf jeden Fall im Ausland unterwegs sind.
Nee, also ich war klassisch. Ich bin in Offenburg geboren, ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, Maschinenbau studiert.
Vollblut Offenburger.
Ja, meine Wurzeln sind ein bisschen woanders, aber ich bin hier geboren und natürlich ist das hier meine erste Heimat, gar keine Frage. Nee, ich war überhaupt nicht im Ausland. Ich hatte auch zum Ende meines Studiums nicht die Englisch-Skills, die man heute zu haben hat. Das durfte ich dann danach alles nachholen, ausbilden und so weiter. Aber zum Glück öffnete sich ja dann so ein bisschen mehr die Welt in Richtung Asien für mich beruflich. Sonst, glaube ich, wäre es dann schon irgendwann erforderlich geworden, weil ich viel zu neugierig bin, was woanders läuft. Aber während dem Studium in der Tat kaum Ausland.
Bevor wir jetzt genau zu diesem Teil nochmal kommen mit dem Ausland, würde ich gerne noch eine philosophische Frage in den Raum werfen. Und zwar, wenn Sie genau heute Ihren Abschluss so machen würden wie damals, was wären Ihre ersten Gedanken? Wo würde es für Sie als erstes hingehen?
Mit dem heutigen Wissen, ich glaube, ich würde in ein etwas größeres Unternehmen gehen, als ich es damals gemacht habe. Allerdings fällt mir das schwer vorzuschlagen, weil das war am Ende so gut und so erfolgreich, was ich damals per Zufall oder welchen Gründen auch immer gemacht habe, dass es mir schwerfällt, irgendwie einen anderen Vorschlag zu machen. Ein bisschen, glaube ich, den Bauch, ja, immer, den Bauch fragen. Und ja, das Gefühl und nicht so sehr den Kopf auch, der braucht man natürlich. Aber die Entscheidung muss man, glaube ich, aus dem Bauch rausfällen. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Rat. Und mein Rat wäre eben nicht ein Jahr nichts zu tun, sondern schaffen. Das macht am Ende Spaß.
Dann kommen wir mal zum Schaffen. Und zwar sind Sie ja jetzt auch nicht nur einfach nur Absolvent, sondern auch noch ein sehr erfolgreicher Absolvent, wenn ich das jetzt mal so darstellen kann. Denn Sie sind auch Geschäftsführer für HiWin. Mhm. So, hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Wie kam es dazu? Weil das ist ja jetzt wirklich eine sehr außergewöhnliche Position.
Also als erstes Mal war es ordentlich viel Arbeit. Und eine ordentliche Portion an manchen Stellen auch Glück, das ist immer dabei, an der richtigen Stelle zu sein, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, dass man an der richtigen Stelle ist, auch durchhalten. In den Jahren gab es auch die eine oder andere schwierige Situation, wo man sich entscheiden musste, in welche Richtung geht's denn. Rückblickend mit dem Bauch üblicherweise dann den richtigen Einfluss auf das Hirn genommen zu haben. Wie es dazu kam, ja, Zufälle. Natürlich musste man durch Täler gehen. Wir sind als Unternehmen, bei dem Unternehmen, bei dem ich damals nach dem Studium angefangen habe, das Unternehmen ist in Schwierigkeiten gekommen und in Konkurs gegangen. Und durch ein paar Zufälle ist ein taiwanisches Unternehmen auf uns aufmerksam geworden und hat den Rest der Firma gekauft. Und Schrittchen für Schrittchen ist dann daraus das geworden, was es heute ist. Aber natürlich war, ja, das brauchte dann schon noch eine ganze Weile. Wir sind 93 gegründet, 2000 habe ich die Geschäftsführung übernommen. Und ja.
Vielleicht einmal kurz für alle, die es nicht genau wissen, was stellt HiWin denn her oder wofür steht denn HiWin?
Also wenn man sich jetzt mit unseren Produkten nicht beschäftigt, dann würde ich sagen, wir erzeugen und führen Bewegung mit Produkten der Antriebstechnik. Und diese Produkte sind eigentlich in allen Apparaten und Maschinen, in denen sich irgendwas halbwegs genau hin und her bewegt oder hoch und runter bewegt. Da sitzen unsere Teile drunter, beispielsweise Linearmotoren, Profilschienenführung, Kugelgewindetriebe. Mechanische, elektromechanische, elektronische Antriebstechnik, das ist, was wir tun.
Kann es sein, dass ich etwas besitze, in dem ein High-Wind-Produkt quasi verbaut ist?
Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber unsere Produkte landen üblicherweise nicht beim Endkunden, also nicht bei Ihnen und bei mir zu Hause. Aber alles, was wir in die Hand nehmen, was irgendwie bearbeitet oder verarbeitet ist, hat im Zweifelsfall mit uns zu tun gehabt. Todsicher. Das Tablet, todsicher, das Telefon, todsicher, das Auto, weil in den Produktionsanlagen eben die Teile drin sind.
Okay. Und Gewinde,
Kugelgewinde,
natürlich alles, das ist ein bisschen mysteriös.
Also ich mache es nochmal genau, Kugelgewindetriebe.
Kugelgewindetriebe.
Ja.
Also die Transformation von Kräften.
Drehbewegung in Blin. Ja. Das eine ist mehr so ein Drehmoment, das andere ist dann eine Vorschubkraft, das passt schon.
Absolut. vielleicht für alle, die auch in ihre Richtung streben. Also wir sind ja auch ein Großteil unserer Hochschule ist ja Maschinenbau. Wie sieht denn Ihr Alltag aus als Geschäftsführer von wirklich einer ziemlich großen Firma?
Erstmal, ob das jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder Medienthemen sind, sowas kommt in normalen Unternehmen heute vor. Ein Unternehmen wie wir mit weltweit 5000 Mitarbeitern, wie hier in Offenburg rund 500, ist heute auch ein Softwarehersteller. Alles, was wir in dem Bereich machen, gehört da dazu. Und nicht mehr nur der reine Maschinenbau, der irgendwelche Teile entstehen lässt. Was war die Frage?
Wie Ihr Alltag so aussieht.
Also mein Alltag.
So. Weil, ja. Also wir haben hier nicht jeden Tag Geschäftsführer da. Also deswegen interessiert mich das.
Naja, Entscheidungen treffen. Wie machen wir dies? Wie machen wir jenes? Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen mit Themen. Ja, was wird die nächste Software sein für unser Intranet? Was wird die nächste Produktentwicklung sein oder die nächste Weiterentwicklung bei einem Produkt? Wie viel Manpower brauchen wir in dem Bereich, in jenem? Reicht unsere Fläche? Müssen wir neu bauen? Also sind schon richtig spannende, auch bereichsübergreifende Fragestellung. Das Daily Business, das hängt leider nicht mehr oder zum Glück nicht mehr an mir. Ich bin nicht in jede Entscheidung für den Kunden oder jenen eingebunden, aber natürlich auch mit vielen Kunden im Gespräch, weil dort muss ich am Ende auch sein. Am Ende ist der Geschäftsführer der oberste Verkäufer des Unternehmens. Machen wir uns da mal nichts vor. Wenn ich meine Kunden nicht kenne oder nicht mag, dann funktioniert das nicht. Aber ich muss eben auch, und das ist zum Glück so, viel Entscheidungen treffen, die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen zu tun hat. Deren Arbeitsbereiche, was weiten wir aus, wo schwenken wir vielleicht auch um, wo machen wir andere Arbeitsweisen, ja, wenn Sie so klassische Themen wie den Vertriebsinnendienst anschauen. Wie wird der in 5 Jahren aussehen? Wie wird der in 10 Jahren aussehen? Wie viel davon können wir morgen vielleicht schon mit, das ist jetzt leider abgedroschen, aber wie viel können wir dadurch KI erledigen lassen, um Zeit für anderes zu haben? Ja? Und es gilt auch in der Entwicklung und Konstruktion. Was müssen wir dort noch so machen, wie wir es heute machen? Oder auch im Bereich des Marketings, wo gehen wir dorthin? Wird es noch gedruckte Broschüren geben? Ja, haben wir noch. Wie stehen wir da im Internet? Also die Entscheidung, glaube ich, ist eigentlich das Schöne an dem Beruf, bei der vielen Arbeit und hier und da auch viele Verantwortung, die man da vielleicht trägt, die ich jetzt nicht so als belastend empfinde, die Breite der Entscheidung, die wir treffen können. Aber auch ganz klar, das kann ich nicht ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die stecken im Detail drin. Die sagen, das wäre vielleicht der bessere Vorschlag, das wäre der nicht so gute Vorschlag. Helfen da eigentlich mehr, die Entscheidung gut zu machen, wie dass ich in jeder Entscheidung wüsste, was die richtige ist. Das machen eigentlich ganz viele.
Okay, also ich kenne auch mehrere Personen, die so in diesem Bereich Führungskraft gerne wären oder sich sehr gut vorstellen könnten, mal Personalverantwortung zu übernehmen. Was wäre vielleicht ihre Weisheit oder das, was sie jetzt in den letzten Jahren dadurch, was sie gelernt haben, was wirklich wertvoll ist? Oder waren sie schon immer Führungskraft vielleicht auch so ein bisschen?
Also wenn es ein früher Berufswunsch Lokomotivführer oder LKW-Fahrer, ein späterer Berufswunsch eigentlich immer versteckt, eine Firma zu führen. Ich glaube, das habe ich ein bisschen von meinem Vater abgeguckt, auch wenn ich ihn in seiner aktiven Laufbahn nicht mehr erlebt habe. Als erstes Mal glaube ich, man muss Menschen mögen. Und es gehört Offenheit dazu, auch in ganz viel Ehrlichkeit. Man kann als Geschäftsführer nicht immer alles genau so erzählen. Ja, manche Entscheidungen kann man nicht erläutern. Das ist überall so, auch in der Politik und so, kann man nicht jede Entscheidung bis ins Detail erläutern. Aber sie muss sauber begründet sein. Und das ist bei jeder Führungskraft, ob ich einen Mitarbeiter habe oder 5000 oder 500. Man muss die Entscheidungen erklären können. Man muss sie ehrlich treffen. Und man muss als erstes mal, glaube ich, wissen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Leistung abliefern wollen. Das ist, glaube ich, in jedem drin. Und in den ganz seltensten Fällen, die ich eigentlich nicht kenne, ist das nicht so. Und wenn es nicht gut läuft, dann hat es manchmal auch damit zu tun, dass vielleicht der Zuschnitt oder die Eignung eines Menschen nicht auf die Position passt, in der er gerade eingesetzt ist. Also dafür zu sorgen, dass die Menschen im Zentrum ihres Könnens arbeiten, ist eigentlich dort die Herausforderung. Ja, wenn Sie mich jetzt morgen, auch wenn ich von Buchhaltung ein bisschen was verstehe, wenn Sie mich morgen ein Stückchen mehr in Richtung Finance bringen würden, dann würden Sie mich letztlich auf Dauer auch krank machen, weil ich dort nicht im Zentrum meines Könnens und meiner Eigenschaften bin. Dafür gibt es andere, die das viel besser können. Und ich glaube, das ist so das Interessante oder Spannende. Die Entscheidung zu treffen, ist die Person für die Stelle wirklich gut geeignet? Sitzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an der richtigen Position? Und wenn nicht, dafür zu sorgen, dass sich das eben auch ändert. In welcher Richtung auch immer. Jeder findet vielleicht nicht in dem einen Unternehmen, aber dann vielleicht in einem anderen Unternehmen den Job, der ihn zufrieden nach Hause gehen lässt. Weil das ist was ich gelernt habe. Wenn jemand nicht halbwegs zufrieden nach Hause geht über lange Zeit, der wird einfach nur krank. Und das ist sicherlich nicht Aufgabe von einem Unternehmen und nebenbei auch Verantwortung, die am Geschäftsführer hängt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebsbedingungen oder die Arbeitsbedingungen den Menschen nicht krank machen. Punkt. Und dazu gehört eben, dass jemand an der Position arbeitet, in dem er in seinem Können ist und nicht in seiner Nicht-Komfortzone und jeden Tag mit Bauchschmerzen in die Firma und abends mit Bauchweh oder Kopfweh raus. Das wollen wir nicht. Wissend, dass es sowas auch gibt, klar.
Gut, ich meine, viel bessere Worte zum Ende des Podcasts gibt es eigentlich nicht. Aber ich muss doch nochmal fragen, alternativer Berufswunsch, ist da nochmal was eingefallen?
Ein alternativer Berufswunsch. Wenn ich es nochmal, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal das Metall durch Holz ersetze.
Also dann so in die Richtung Schreiner oder so ein bisschen...
Vielleicht Holzbau. Nicht Architekt, aber dazu fehlt mir vielleicht das Kreative, das können andere besser. Aber vielleicht als Bauingenieur irgendwie Holz, weil ich liebe Holzgebäude, auch wenn ich selber in keinem Holzhaus lebe.
Gut, dann haben wir alle Fragen beantwortet, haben über alles geredet. Herr Meurer?
Nur der Film. Ich bin ihn immer noch schuldig.
Ach, stimmt, natürlich, der Film.
Es gibt einen uralten Film, Jean-Paul Belmondo, Der Profi. Ich glaube, den habe ich 7-mal angeguckt.
Ist das angelegt auf mit Natalie Portman, den Film? Heißt der nicht auch Der Profi?
Das ist ein anderer, viel, viel älter. Der Film ist, ich würde mal behaupten, 30 Jahre alt und wenn nicht älter.
Okay.
Am Ende, er wird erschossen.
Ich habe einen Film im Kopf, aber ich bin mir wirklich nicht sicher.
Okay, ich weiß, was Sie am Wochenende machen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist eine Bildungslücke.
Ist in Ordnung, ich gucke ihn auch mal wieder an.
Herr Meurer, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.
Und genau, danke an euch alle fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wenn ihr Vorschläge oder irgendwas in diese Richtung habt, gebt mir gerne eine E-Mail an podcast@hs-offenburg.de und dann hören wir uns hier in 2 Wochen wieder. Vielen Dank.